Ein Highlight im Handball jagt das nächste und eine Folge Kreisab jagt die nächste. Willkommen zu Episode 22 hier auf Sportradio 360 und ich begrüße meinen Dauergast Christian Stein von Handball World. Schönen guten Tag.
Hallo Sascha.
Und ein neues Gesicht bzw. eine neue Stimme hat den Weg zu uns gefunden. Ich begrüße herzlich Lutz Walter von der Deutscher Welle und nicht nur dem ersten Fußballfanradio Deutschlands, sondern auch ein Sender mittlerweile, bei dem der Handball einen großen Platz einnimmt, denn dort werden derzeit alle Spiele des Zweitligisten SC DHFK Leipzig live übertragen. Hallo nach Sachsen.
Hallo Sascha.
Ja, schön, dass du mit dabei bist. Wir haben heute einige Themen. Ich würde gerne mal unseren Hörern kurz sagen, worum es heute gehen wird, denn es gab viele Spiele am Wochenende von relativer Wichtigkeit, das kann man schon so sagen. Und wir wollen sprechen über das Pokalfinal Four der Frauen, das in Leipzig stattgefunden hat, wo ihr ja beide auch in der Halle gewesen seid. Deswegen umso besser, dass ihr mit von der Partie seid. Dann gab es in der ersten und auch in der zweiten Liga der Männer wichtige Spiele. Da werfen wir auch einen Blick drauf. Und dann heute mal zum Abschluss der Blick auf die Königsklasse in der Champions League. Standen die Rückspiele des Viertelfinals auf dem Programm. Aber wir fangen mal an mit dem Final Four der Frauen im DHB-Pokal. Christian, ja, von Bayer Leverkusen hättest du dir wahrscheinlich im Halbfinale gegen Blomberg dann doch ein bisschen mehr erwartet.
Ja, also das war schon eine Leistung von Leverkusen, wo man ganz klar sagen muss, das kann der Großteil eigentlich besser. Das ist natürlich auch eine Frage. Einige Spielerinnen haben nicht gespielt, die auf dem Spielberichtsbogen standen. Einige kamen erst relativ spät dann in die Partie rein. Da muss man natürlich dann auch die Frage stellen, ja, was hat man letztendlich gemacht? Und natürlich, wenn die Partie gekippt ist bei 23:20, muss ich das Ding eigentlich nach Hause bringen als Mannschaft mit den Ansprüchen, die man in Leverkusen hat. Umso dramatischer war es dann letztendlich in der letzten Spielminute mit dem nicht gegebenen Tor erstmal, was scheinbar eine Fehlentscheidung war. Und dann entsprechend dem finalen 7 Meter, der dann zum Ausscheiden führte. Also ja, insgesamt natürlich schade für Leverkusen, insgesamt aber verdient für Blomberg und von daher, ja, war ein packendes Spiel.
Höre ich da ein bisschen versteckte Schiedsrichterkritik?
Naja, also wenn ich in der 60. Minute mich dazu entscheide, einen Kreis abzugeben, dann ist das schon eine mutige Entscheidung. Ich denke, in der 60. Minute pfeift man normalerweise als A-Kader-Gespann nur klare Sachen. Und wenn es dann sich herausstellt, dass es halt eine Fehlentscheidung ist, dann muss man das auch ansprechen dürfen.
Ja, das darf man mit Sicherheit ansprechen, denn wir wollen ja hier auch auf Fehler hinweisen und natürlich auch gute Sachen loben. Also wir wollen nicht nur die Kritiker spielen, möchte ich auch nochmal sagen. Wir
Also
haben,
die
ja.
Schiedsrichter haben über die Partie hinweg eine gute Leistung eigentlich gebracht. Aber wie gesagt, 60. Minute, wenn ich da so eine mutige Entscheidung treffe und ein Tor nicht anerkenne, dann muss ich richtig liegen. Und da muss ich als, darf ich als Schiedsrichter keine Fehlentscheidung machen.
Ja, das sehe ich auch so und wir werden da demnächst auch mal, ich habe da schon angefragt, hoffentlich ein Gespräch führen mit dem guten Herrn Zacharias, einer der Top-Schiedsrichter in Deutschland gewesen, zumindest früher. Und ich denke auch, dass er da die ein oder andere Sache zu sagen hat, denn es gibt ja im Moment sowieso eine Schiedsrichterdiskussion im Handball generell, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa. Ja, Lutz, wir wollen mal auf das andere Halbfinale schauen, bevor wir dann gleich zum Finale übergehen. Da hat der HC Leipzig sehr souverän gegen den Buxtehude SV gewonnen, nämlich mit 33 zu 23. War es auch so leicht, wie das Ergebnis es vermuten lässt?
Ich war am Samstag mit den Männern des SC DHFK unterwegs in Hüttenberg, habe das nur von Weitem verfolgt und kann zumindest so viel sagen, dass der HC Leipzig sich auf dieses Spiel sehr, sehr akribisch vorbereitet hat. Ich glaube, genauso wie auf ein Europapokalspiel, auf ein wichtiges Spiel. Und die Zeitungen waren voll in Leipzig, dass der HC Leipzig unbedingt den Pott holen soll, um erstmal einen Fingerzeig für die Sponsoren zu geben, um die Fans bei der Stange zu halten, um neues Leben auch in den Frauenhandball in Leipzig einzuhauchen. Und ich denke, das ist mit dem ganz klaren Sieg gelungen. Mich hat ein bisschen die Höhe überrascht.
Ja, die Höhe hat dich überrascht, sagst du gerade. Buxtehude war ja auch eine Mannschaft, die in der Meisterschaft durchaus, ja, hat mithalten können, mehr oder weniger. Nun muss man aber schon sagen, in der Liga sind Leipzig und Thüringen allen Mannschaften weit voraus. Deswegen würde ich gerne mal eine Zwischenfrage einstreuen. Hast du ein bisschen die Befürchtung aus Leipziger Sicht, dass, wenn Susan Müller jetzt den Verein verlässt im Sommer, dort nochmal die Lücke zum Thüringer HC ein bisschen größer wird?
Der HC Leipzig ist ja nicht nur Susan Müller. Und ich freue mich für viele junge Frauen, die die Chance haben, groß herauszukommen, die Chance haben, sich anzubieten und Leistungen zu bringen. Und ich denke, darauf sollte man sich auch freuen.
Ja, das ist sicherlich ein Punkt. In Leipzig macht man ja auch ganz gute Jugendarbeit. Auch Susan Müller kommt übrigens aus der Gegend dort. Und
kommt aus der eigenen Jugend.
Eben.
Ja. Susan Müller hat schon als ganz junge Dame beim HC gespielt, war dann unterwegs. Sag mal, die jungen Damen werden ja schon ganzzeitig aus der Umgebung gecastet und werden dann meistens auch über die A-Jugend, zum Teil auch hatten sie ja jetzt immer den Kooperationspartner Union Halle Neustadt, an das Niveau herangeführt.
Was das mit der Umgebung angeht, muss man natürlich sagen, mittlerweile castet der HC Leipzig natürlich schon deutschlandweit. Also wenn ich mir aus dem A-Jugendteam angucke, da spielen Spielerinnen, die kommen aus Nürnberg, aus Rostock, aus Kamen-Kaiserau und sind mittlerweile beim HC Leipzig. Also das ist nicht mehr die Umgebung, die man da abgrast. Zumindest in meinen Vorstellungen ist das ein bisschen anders. Da ist der HCL schon deutschlandweit aktiv mittlerweile in der Nachwuchsförderung.
Wenn man deutschlandweit in der Presse, zum Beispiel beim Fußball, Nürnberg gegen Bayern München als Derby verkauft, kann man dann auch sagen, wenn dann Spieler, sag ich mal, aus dem Schwarzwald geholt werden nach Leipzig, das ist auch Umgebung.
Ja, mehr oder weniger quasi nähere Umgebung. Solange sie nicht irgendwie aus den USA oder Australien kommen, ist also es
Ich denke, Christian weiß genau, wie ich es meine.
Ja, ich denke auch. Ja, dann lasst uns doch bitte übers Finale sprechen. Da warst du ja auch in der Halle, Lutz. Das war im Prinzip
ja, da war
dann,
ich in der Halle.
Genau, das war ja im Prinzip dann das Spiel, worum es dann im Endeffekt wirklich ging. Und auch da hat der Favorit ja haushoch gewonnen. Das kann man schon so sagen. 10 Tore waren es am Ende, 36-26. Ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich gesehen habe, Blomberg ist ins Finale eingezogen, hatte ich sowas auch erwartet. Bei dir war es ähnlich?
Na, ich war erstmal überrascht, dass es Blomberg war. Ne? Und ich hatte eigentlich mit dem Finale gegen Leverkusen gerechnet, aus Leipziger Sicht. Und mir sagte Blomberg relativ wenig über die letzten ein, zwei Jahre. Ich hatte Blomberg das letzte Mal vor 3 Jahren gesehen. Da hießen sie noch etwas anders. Da hatten sie noch so einen zusätzlichen Namen. Und die Verantwortlichen waren stocksauer, als ich nur HSG Blomberg-Lippe sagte, als ich den Zusatznamen nicht verwendete. Und ja, solche Geschichten gibt's. Und ich war jedenfalls überrascht, dass es Blomberg war. Und ich habe sie dann gesehen. Ich denke mal, sie waren selber überrascht, dass sie im Finale standen und haben selber nicht an eine Siegchance oder überhaupt eine Chance geglaubt. Ich hatte diesen Eindruck gehabt von vornherein.
Christian, deine Meinung dazu?
Ja, also es war natürlich schon eine Überraschung, vor allem wenn man ja bedenkt, gerade auch im Halbfinale, man hat Xenia Smith musste man ersetzen als Top-Torschützin, als beste Feldtorschützin der vergangenen Bundesliga-Saison. Und Gisa Klaunig, letzte Saison noch dritte Liga beim 1. FC Köln, schießt da letztendlich Leverkusen mit Isabel Junge-Nielen dann von den Halbpositionen ab. Und das hat der HC Leipzig zu Beginn des Finals sehr, sehr gut unter Kontrolle gehabt. Junge-Nielen hat dann hinterher mal den Drive gekriegt, macht dann auch ihre insgesamt, glaube ich, 11 Tore im Finale. Ja, aber richtig spannend war es eigentlich nur kurz nach der Pause, als dann Blomberg mit 4 Toren in Folge auf 3 Tore nochmal herankam. Da war so ein kleiner Knackpunkt nochmal, wo das Spiel hätte kippen können, aber ansonsten war das wirklich eine souveräne Vorstellung vom HC Leipzig über 57 Minuten hinweg.
Ja, und wenn man auch sieht, 4 Spielerinnen haben da richtig herausgeragt, Saskia Lang und Luisa Schulze mit jeweils 8 Treffern und Carolina Kutlatsch und Susan Müller mit jeweils 7 Treffern. Da ist natürlich gerade, wenn die Rückraumspielerinnen und die Kreisläuferin dann so ja erfolgreich sind, unglaublich schwierig, diese Achse dann aufzuhalten. Und von daher 36-26, glaube ich, ein logisches Resultat. Lutz, 5.369 Zuschauer sind in der Halle gewesen. Hättest du dir gehofft als Leipziger, dass das Ding mal ausverkauft ist, wenn der HC da schon so gute Chancen hat, den Titel zu holen?
Na, da möchte ich 2 Sachen anmerken. Zuallererst passen ja in die Halle normalerweise so über 7000 Leute rein. Aber man hat diese kleinere Variante gewählt. Das ist die Variante, da wird das Spielfeld ein bisschen verschoben in Richtung Ausgang. Man lässt ganz hinten einfach so anderthalb, 2000 Plätze frei und dadurch wirkt das doch ein bisschen enger. Die ganze Halle ist ja eher so eine Leichtathletikhalle und für Ballsport aus meiner Sicht relativ wenig geeignet, um da Stimmung reinzubringen. Wenn sie voll ist, da ist Stimmung da. Und wer vielleicht die Geschichte in Stuttgart kennt, früher das Daimler-Stadion und jetzt diese neue Arena, so kann man sich eigentlich auch die Arena in Leipzig vorstellen. Das alte Daimler-Stadion mit der Laufbahn, das ist die jetzige Arena. Und Handballhallen sollen doch schön enger sein. Und gestern war Stimmung und es wirkte sehr ausverkauft, bis auf die einen Sitzplatztribünen hinter den Toren. Naja, da war ein bisschen weniger Platz. Aber es hat Spaß gemacht zuzusehen und viele, viele Leute auch in Gelb. Und da hat natürlich die Werbung in den letzten Tagen hier in Leipzig einen Beitrag zugeleistet. Also ich war zufrieden, aber dass es ausverkauft war, ich habe damit nicht gerechnet.
Ja, Christian, bist du auch mit der Stimmung zufrieden gewesen? Fandest du auch diese Hallenvariante besser als die große?
Die Stimmung, also ich habe schon mal eine ausverkaufte Arena in Leipzig erleben dürfen, als es ein Finale zwischen Leverkusen und Leipzig in der Meisterschaft gab. Da war das Ding wirklich pickepacke voll. Die Stimmung war sehr, sehr gut in der Halle. Das kann man nur sagen. Und ich glaube, wenn man sich anguckt, wie der Zuschauerzuspruch in den vergangenen Jahren war, da war er jetzt schon noch besser, als er das in Göppingen oder in Riesa in den letzten Jahren einfach war. Und deswegen war eine rundum gelungene Veranstaltung. Denke mal, nächstes Jahr, wenn es wieder in Leipzig sein sollte, wird man noch mal einen draufsetzen können, weil man einfach auch viel mehr Zeit hat zu planen. Nächstes Jahr ist das die Pokalendrunde erst nach Meisterschaftsabschluss Ende Mai. Von daher wird sich das auch ein bisschen anders auswirken, wenn man dann gegebenenfalls 5 Monate Vorlauf hat, wenn man weiß, dass man planen kann und nicht nur 3. Und dann kann man auch insgesamt länger den Vorverkauf ankurbeln, die ganze Marketingmaschinerie laufen lassen und das zahlt sich dann auch entsprechend aus.
Mir gefiel vor allen Dingen auch die ganze Geschichte nach dem Spiel, wie dann die Mannschaften gefeiert wurden und auch die Geschichte mit dem Balkon in der Halle, wo die Mannschaft der HCL dann gestanden hat und gefeiert hat. Ich denke mal, da kamen schon emotionale Momente und sowas wie Gänsehaut bei den Handballfans rüber.
Ja, und das ist ja beim Frauenhandball nicht oft der Fall. Von daher auf jeden Fall eine gelungene Geschichte und ja, ich glaube, nochmal herzliche Glückwünsche nach Leipzig, dass wir jetzt hier mal kurz einen Cut machen, denn ich merke schon, wir haben relativ lange gesprochen, aber wir wollen noch ein bisschen Zeit aufbringen, um über den Männerhandball zu sprechen. Das machen wir dann gleich nach einer kurzen Pause hier bei Kreisab auf Sportradio 360. Zurück bei Kreisab. Handball ist hier das Thema auf Sportradio 360 und nachdem wir eben beim Frauenhandball unterwegs gewesen sind und dem HC Leipzig ein wenig gehuldigt haben, dem neuen Pokalsieger, möchten wir nun auf die Handball-Bundesliga schauen. Da gab es ein Spiel, ja, in dem der VfL Gummersbach im Prinzip den Klassenerhalt perfekt gemacht hat, denn man konnte GWD Minden mit 33-25 bezwingen. Jetzt ist da im Prinzip die Geschichte erledigt, Christian. Oder Gummersbach, die werden nicht mehr absteigen.
Ich denke, Gummersbach sollte jetzt Planungssicherheit haben. Wenn man sich die Tabelle anguckt, wird es eigentlich nur immer noch diese Sache sein zwischen dem Bergischen HC und Balingen. Klar kann sich Minden noch nicht so sicher sein bei den 5 Punkten Vorsprung, die sie haben. Das reicht rechnerisch noch nicht ganz, aber ja, da muss Balingen natürlich erstmal hinkommen in den verbleibenden 4 Spielen, die sie noch haben.
Ja, das würde mich sehr wundern, wenn das jetzt auch für Minden und für Gummersbach und dann auch noch für Göppingen, aber die ein sehr viel besseres Torverhältnis haben, nochmal eng wird. Es wird auf die Geschichte Balingen gegen den Bergischen HC hinauslaufen und die Experten bei uns in der Runde in den letzten Wochen haben immer gesagt, es macht der Bergische HC. Jetzt hat Balingen, Lutz, nur mit 2 Toren in Melsungen verloren. Hast du den Eindruck, dass Balingen dann doch am Ende nochmal kommt und die Kurve kriegt und irgendwie am BHC vorbeizieht aus entfernter Sicht in Leipzig? Wie würdest du das beurteilen?
Ich würde es wünschen, aus Leipziger Sicht, wenn der Bergische HC es schaffen würde, aus folgendem Grund. Es ist ein Aufsteiger und es wäre ein Signal an die Mannschaften in der zweiten Liga, dass man durchaus den Klassenerhalt schaffen kann. Es wäre schade, wenn der BHC gleich wieder runterkäme, aus diesem Grund. Auf der anderen Seite, es gibt umso mehr es dem Ende einer Saison zugeht, immer wieder ganz überraschende Resultate. Und mich würde jetzt auch nicht wundern, wenn Balingen oder auch der Bergische HC plötzlich mal wieder gegen einen Anwärter auf einen Europapokalplatz gewinnen würden. Also aus meiner Sicht ist noch alles drin.
Ja, das hört sich gut an, denn wir mögen natürlich hier in den Viktor Schilagi Außenstudios auf jeden Fall den BHC und vor allem mögen wir den auch gerne in der kommenden Saison in der ersten Handball-Bundesliga sehen und nicht in der zweiten. Wir wollen aber dann direkt mal den Bogen spannen rüber in die zweite Bundesliga, denn dort bist du ja direkt an der Quelle mit dem SC DHFK Leipzig und die haben in der vergangenen Woche ein Schlüsselspiel verloren gegen den direkten Konkurrenten aus Bietigheim. Aus meiner Sicht ein bisschen überraschend, hätte ich nicht gedacht, dass Bietigheim da gewinnt. Haben sie aber gemacht. Wie optimistisch bist du, dass Leipzig mit den 3 Punkten Rückstand auf den 3. Platz und einem Spiel mehr ausgetragen da noch an irgendeiner der anderen 3 Mannschaften vorbeiziehen wird?
Es ist 1 Punkt, Sascha. Es ist 1 Punkt Rückstand.
Spielvorsprung. Nach Minuspunkten sind es 3.
Ja, nach Minuspunkten. Richtig, nach Minuspunkten sind es 3. Das meinte ich auch.
Also für mich ist kein Resultat in der zweiten Bundesliga eine richtig dicke Überraschung, weil auch die Abstiegskandidaten, auch Altenholz kann punkten gegen die Spitzenmannschaften. Es ist nicht so wie in der ersten Bundesliga, dass von vornherein die Punkte mit der Post irgendwo hingeschickt werden können. Die zweite Bundesliga ist richtig spannend und da hat man auch ein Heimspiel gegen Bietigheim nicht einfach nur gewonnen, nur weil man Heimrecht hat oder weil alle Spieler fit sind. Es ist eine richtig dicke, spannende, interessante Saison und ich möchte sie gar nicht missen. Ich möchte so eine Saison gar nicht missen, weil es einfach alles ist, was der Handballfan will. Und aus meiner Sicht hat der SC DHFK nicht nur gegen Bietigheim in Big Point nicht geschafft, sondern auch in Erlangen hatten sie ja verloren. Und beide Spiele sind ein bisschen ähnlich. Wenn erfahrene Leute kommen aus der ersten Bundesliga gegen die wirklich sehr, sehr junge Leipziger Truppe, da fehlen eben noch ein paar Prozente, noch ein bisschen Erfahrung. Und deswegen hat man gegen Erlangen verloren, zu Hause gegen Erlangen verloren und deswegen hat man jetzt auch zu Hause gegen Bietigheim verloren, weil einfach manchmal noch die Erfahrung fehlte, die junge Spieler um 20, 21, 22 brauchen und der SC DHFK Leipzig hat ja phasenweise mit einem Team gespielt, da war der älteste Spieler, der Ale Milosevic, der Kreisläufer und der ist 24.
Ja, das sagt wohl einiges aus, wie da in Leipzig gearbeitet wird. Wie sieht's denn da aus mit der Auslastung der Halle? Spielen die auch in der Arena teilweise ihre Spiele oder dann doch nicht? Das war ja zuletzt auch ein bisschen Thema hier bei uns, als wir mit Timo Schön, dem Geschäftsführer aus Bietigheim, dann gesprochen haben. Ich habe mal gelesen, dass in Leipzig eine neue Halle gebaut werden soll, die dann ausschließlich den Handballdamen und den Handballherren zur Verfügung gestellt werden soll, damit eben diese engere Atmosphäre, über die wir eben gesprochen haben, da auch ein bisschen herrscht. Wie sieht's da aus?
Also es wäre schön, wenn die Halle in der Pipeline wäre oder auch nur von Stadtwegen angedacht ist. So ist es nicht. Beide Vereine haben mal, sagen wir mal, so eine Perspektive entwickelt, wie wäre es eine alte Messehalle auf der alten Messe in Leipzig so auszubauen, dass da 4000 Leute reinpassen, dass da man Handball spielen kann. Aber man hat einfach keine Unterstützung in der Stadt gefunden. Und deswegen wird es wohl eine neue Halle nicht geben. Es gibt ein neues Hallenprojekt, aber das ist in der neuen Messe von Leipzig. Da würden dann 12.000 reinpassen. Aber das sind einfach nur Optionen, die sich da die Messe offen gehalten hat, um Sportevents ranzuziehen, außer ihrem normalen Messegeschäft. Das hat im Prinzip mit dem SCDHFK, mit dem HCL nichts zu tun. Es gibt ja noch dann diese Ernst-Grube-Halle. Das ist eine Universitätshalle, wo die Universität ihren ganz normalen Sportbetrieb macht und die in der vorletzten Saison zweckentfremdet wurde als Heimspielhalle des SCDHFK Leipzig. Da gibt es dann 1100 Sitzplätze und man kann es mit 2 Zusatzstehtribünen auf 1900 erweitern. Aber das ist das Maximale und da muss man noch bedenken, dass im Umfeld nicht die Sponsoren so betreut werden können, wie es eigentlich jetzt in Leipzig Standard ist. Und aus dem Grund spielt auch der DHSK Leipzig jetzt schon die zweite Saison komplett in der Arena. Und da hatte man sich vorher überlegt, wenn man alle Spiele in der Ernst-Grube-Halle macht, mit der engen Stimmung, mit diesem riesen Heimvorteil, die man in der Ernst-Grube-Halle schaffen kann, diese Atmosphäre, die man dort schaffen kann, wenn man dann aufsteigt und muss in die große Halle, dann hat man nicht nur zu tun mit dem sportlichen Gegner, sondern auch mit der neuen Atmosphäre zurechtzukommen. Und deswegen hat man gesagt, dann steigen wir lieber mit Siegen in der Arena auf und müssen uns dann nur auf die neue Liga einstellen und nicht auf eine neue Halle. Und die Idee selbst, die Halle etwas zu verkleinern, auf 5000 Leute zu verkleinern und da alles ein bisschen enger zu machen, die stammt eigentlich vom SC DHSK und nicht vom HC Leipzig. Und der HC Leipzig hat es im Prinzip mitgenutzt. Und da ist ja dann immer eine Tribüne weg bei den Punktspielen und da ist ein Riesenvorhang und da ist dann ein Foto drauf, ein Riesenfoto. Und das ist ein Foto von der alten Halle, von der Ernst-Grube-Halle. Und da hat man doch einen Eindruck manchmal noch, als ob dahinter Fans sitzen und Stimmung machen.
Ja, das ist ja dann immer ein bisschen das Problem, wenn man solche Hallen abhängt bzw. kleiner macht, dass das dann alles ein bisschen unschön wirkt. Christian, jetzt wollen wir mal schauen auf die anderen Mannschaften, die da noch oben mitspielen. Friesenheim und Erlangen jetzt mit 18 Minuspunkten bzw. wie du sagen würdest, mit 44 Pluspunkten. Leipzig und Bietenfeld haben jetzt trotzdem schon ein bisschen Abstand auf die ersten drei. Bietigheim hat allerdings ein sehr schweres Restprogramm. Ich würde gerne nochmal eine Prognose von dir haben, nachdem wir ja in den letzten Wochen da auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben. Denkst du auch, dass jetzt Bietigheim den Schwung dann mitnehmen wird? Die haben am Wochenende schon wieder gewonnen, relativ souverän mit 8 Toren, natürlich gegen eine eher schlechte Mannschaft aus Saarlouis, aber trotzdem, die scheinen mir on fire zu sein, mehr oder weniger.
Ja, vor allem, wenn man ja bedenkt, dass glaube mittlerweile der dritte Linkshänder die Saison nicht mehr mitmachen kann. Also drei Ausfälle auf den beiden Linkshänderpositionen. Auch wenn man da mit Dahlhaus von Hamm nochmal nachgelegt hat, ein bisschen in seiner Vereinsphilosophie treu bleibend einen jungen deutschen Spieler irgendwie geholt hat nochmal, aber trotzdem drei Ausfälle so wegzustecken, das verdient allerhöchsten Respekt. In Friesenheim zu gewinnen, in Leipzig zu gewinnen, das sind natürlich erstmal Ansagen. Die Frage wird sein, wie man natürlich dann das Restprogramm jetzt, die verbleibenden 5 Spiele, absolviert. Das sind keine einfachen Aufgaben und ich denke, so gerade jetzt irgendwo in Rostock gegen Großwallstadt, das werden so die Knackpunkte sein. Da muss man definitiv da sein. In Bad Schwartau hat man auch nicht automatisch gewonnen. Und wenn man da durch diese 3 Spiele letztendlich durch ist, dann kommen diese Knaller nochmal zu Hause gegen Erlangen und dann in Bittenfeld. Aber ich denke, das sind die Top-Spiele und da wird man entsprechend kein Problem haben und vielleicht ist es dann auch schon durch. Also von daher, die nächsten 3 Spiele werden wirklich entscheidend sein für Bietigheim, wohin die Reise geht. Bei den anderen Mannschaften sieht es ähnlich aus. Man wird sehen, für welche Mannschaft geht's um was gerade noch, wer hängt sich noch mal richtig rein von den Gegnern auch und das wird spannend zu sehen sein, wie da gerade diese Mittelfeldteams noch mal um jeden einzelnen Platz irgendwie sich bemühen werden.
Also deine 3 Mannschaften für den Aufstieg, Friesenheim, Erlangen und Bietigheim?
Würde ich erstmal so unterstreichen.
Da würde ich gern was anderes dazu sagen.
Ja.
Also wenn da die SG Bietigheim, Bissingen, Mettern, Zimmern in den nächsten 2 Spielen Punkte abgeben sollte, dann ist noch mit den Grün-Weißen aus Leipzig zu rechnen, vorausgesetzt sie gewinnen alle ihre Spiele in der restlichen Saison. Denn wenn ich sehe, im letzten Jahr hatte Eisenach als dritter Aufsteiger 21 Minuspunkte. Die haben wir jetzt auch. Wenn keiner dazukommt, ich denke, da können wir dabei sein.
Ja, das klingt optimistisch, als ob du noch dran glaubst und die Mannschaft wird wahrscheinlich selber auch noch dran glauben.
Klar glaube ich dran. Die Mannschaft, die kundigt sich sofort nach den Spielen, nach den eigenen Spielen, wie die anderen gespielt haben. Auch wenn sie ganz, ganz knapp gewinnen, wie letzten Samstag in Hüttenberg, da haben sie ja den Siegtreffer 2 Sekunden vor Schluss erzielt. Und lagen die ganze zweite Halbzeit eigentlich ganz, ganz lange zurück. Und Hülsenberg hätte das Spiel gewinnen müssen eigentlich. Die haben ganz große Chancen liegen gelassen. Wenn man 3 Minuten vor Schluss mit 4 Toren führt, wäre der Käse gegessen gewesen. So aber haben die Leipziger 2 Sekunden vor Schluss noch getroffen. Und wer solche Spiele gewinnt, der kann auch aufsteigen.
Aber Friesenheim und Erlangen machen es schon.
Ich denke schon, Friesenheim wird noch ein Spiel verlieren am letzten Spieltag und dann sind sie durch. Und Erlangen, denke ich, werden vielleicht hoffentlich alle Spiele gewinnen. Und da haben wir die enge Konstellation, die ich will.
Ja, das klingt mir doch alles sehr, sage ich mal, DHFK-lastig trotzdem.
Ich habe immer die grün-weiße Brille auf.
Ja, das muss natürlich auch erlaubt sein, also um Gottes Willen.
Vor allem steht ja Wittigheim und Erlangen spielen ja am vorletzten Spieltag nochmal gegeneinander. Das heißt, eine Mannschaft wird da mindestens Punkte lassen. Also von daher ist der Optimismus ja auch ein bisschen begründet.
Ja, absolut. Wenn man halt sieht, ja. Bietigheim hat einen sehr, sehr schweren Spielplan. Wir haben ja auch gerade gesagt, die nächsten 3 Gegner haben es durchaus auch in sich, in Rostock, gegen Großwaldstadt, gegen Bad Schwartau. Da kann man durchaus mal den einen oder anderen Punkt liegen lassen. Und die Liga ist wenig vorhersehbar. Vorhersehbar ist, dass wir jetzt nochmal eine kurze Pause machen. Nachdem wir jetzt über die 2. Liga sehr ausführlich gesprochen haben, geht's gleich um die Champions League, also dranbleiben. Wir sind zurück bei Kreisab mit Episode 22 hier auf Sportradio 360 und nach wie vor bei mir, verabschiedet haben wir Lutz Walter von der Deutscher Welle, ist Christian Stein von Handball World und wir waren eben erst bei der Auslosung zum Final Four der Männer Champions League und haben dort auch ein paar O-Töne eingesammelt. Zuerst wollen wir aber mal eingehen auf die Spiele, die es im Viertelfinale gab. Und ja, da gab es einige Knaller, das muss man schon so sagen. Die SG Flensburg-Handewitt hat den Sprung nach Köln geschafft aufgrund der Auswärtstore. Der FC Barcelona hat den Sprung nach Köln geschafft im Endeffekt aufgrund der Auswärtstore. Und zweimal war die Sache dann relativ klar, West Bremen gegen PSG im Endeffekt relativ souverän und der THW Kiel sowieso schon nach dem hohen Sieg im Hinspiel gegen Metalurg Skopje auch mit dabei. Deswegen wollen wir hauptsächlich auf die beiden Partien eingehen, wo es so eng war. Fangen wir mal in Skopje an. Vardar, die ja schon den HSV ausgeschaltet haben, haben gegen die SG Flensburg-Handewitt mit 27-25 gewonnen. Die Auswärtstorregel, ist das was du gut findest? Erstmal vorab. Und wie groß ist, glaube ich, die Freude aus deiner Sicht da in Flensburg jetzt? Denn ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass dieser 2-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel ausreichen würde.
Ja, also die Auswärtstorregel ist grundsätzlich schon ein taktisches Element, was es zu nutzen gilt. Stammt ja letztendlich aus der alten Europapokal-Arithmetik, die es schon im Fußball gab und oder im Fußball gibt und die sich letztendlich über die Jahre hinweg etabliert hat. Ich denke, es sollte auch ein Anreiz sein, entsprechend ja viele Tore erzielen zu wollen, auch wenn man auswärts ist. Und von daher kann man das schon, ja, bin ich da eigentlich mit zufrieden mit der Regel, die es da gibt. Ja, Vardar hatten wir ja auch im Vorfeld gesagt, dass das eine sehr, sehr enge Kiste werden wird zwischen Vardar und Flensburg. Flensburg hatte da seine Schwächephase in der 2. Halbzeit, wo sie, helfen mir auf die Sprünge, waren es am Ende 0-9 oder wie viel Tore waren es da?
Viele. Ich kann es dir nicht genau sagen, da ich selber das Spiel nur, ja, sag mal, in den Zeitungen, hätte ich jetzt fast gesagt, natürlich bei euch bei Handball Worlds im Spielbericht verfolgt habe und nicht live gesehen habe. Aber wenn man mit 5 Toren zur Halbzeit führt, müsste man ja eigentlich das Spiel runterspielen können.
Ja, so sagt sich das so leicht. Natürlich ist da zum einen die Atmosphäre, die da in Skopje natürlich ein besonderer Faktor ist, die auch, glaube ich, alles andere in der Champions League irgendwo toppt. Vielleicht ist West Bremen noch so ein bisschen nah dran, aber ansonsten ist das eine Atmosphäre, die man in sonst keiner Halle vorfinden wird auf diesem Niveau. Und da muss man halt erstmal standhalten. Und das andere ist natürlich bei Flensburg auch, dass sie ein Team sind, die ja sehr, sehr begrenzt vom Kader her sind. Und wenn man dann versucht, vielleicht mal einen Gang rauszunehmen, sei es jetzt durch Wechsel, die Stammkräfte einfach mal zu entlasten, dann geht sowas mal schnell nach hinten los und dann kippt so eine Partie. Oder wenn die Spieler einfach mental im Kopf nicht bereit sind oder einen Gang rausnehmen mal. Die Konzentration in dieser Atmosphäre über 60 Minuten zu halten, ist halt einfach verdammt schwer. Und ja, der Kölner sagt, hätte noch immer Jotjange. Dass es Anders Eggert dann mit dem 7 Meter in der letzten Minute irgendwie macht. Das ist natürlich dann umso glücklicher, aber umso mehr freut man sich dann natürlich für die Flensburger auch.
Ja, das muss man sagen. Und diese Entscheidung mit Abwehr durch den Kreis war ja auch mehr als in Ordnung. Das hat man ja auch in der Zeitlupe dann hinterher nochmal gesehen. Der stand da irgendwie einen halben Meter im Kreis der Außen, der dann noch gegen Holger Glandorf helfen wollte. Und dementsprechend gab es den 7 Meter auch und keinerlei Diskussion, ob der denn nun berechtigt war oder nicht berechtigt war. Wir haben übrigens bei der Auslosung mit Dirk Schmeschke gesprochen und da hören wir mal gerade kurz rein, was er zu sagen hatte.
Wir sind unglaublich stolz. Also die Mannschaft hat einen richtig guten Job gemacht mit dem Trainer zusammen, trotz der Verletzten. Und ich glaube, wir haben immer gezeigt, dass wir zusammenstehen können, dass wir das wegstecken können, dass wir nicht jammern, sondern immer nach vorne schauen. Das werden wir jetzt auch tun. Wir haben jetzt in dieser Woche 2 wichtige Meisterschaftsspiele oder eigentlich jetzt bis zum Final Four noch wichtige Meisterschaftsspiele und bereiten uns dann nach dem letzten Meisterschaftsspiel sicherlich aufs Final Four intensiv vor. Aber da kommt noch einiges auf uns zu.
Ja, da hat er es nochmal angesprochen, Christian, auch das, was du gerade erwähnt hast mit dem knappen Kader, den es da in Flensburg gibt und dass man doch sehr, sehr zufrieden ist auf das, was die Mannschaft da in Flensburg geleistet hat in dieser Saison und das muss man im Endeffekt auch sein, oder?
Ja, also die SG hat natürlich gezeigt, dass man mit einem relativ geringen Etat, also hat auch betont bei mir im Gespräch, dass es halt der kleinste Etat aller Final-Four-Teilnehmer natürlich ist, den man da zur Verfügung hat und dass man da sehr gute Arbeit leistet in Flensburg und ja, Prämien für einen Titel haben sie allerdings noch nicht ausgehandelt.
Ja, das wäre natürlich was, wenn die tatsächlich da am Ende mit dem Sieg rausgehen würden. Also ganz ehrlich, ich habe ihnen zugetraut, weit zu kommen, aber dass sie dann nach dieser Hinspiel-Niederlage, hätte ich was gesagt, nach dem sehr, sehr knappen Sieg gegen WADA dann doch noch den Einzug nach Köln schaffen zum Final Four. Hut ab und Respekt nach Flensburg.
Der HSV war mit Sicherheit letzte Saison auch nicht unbedingt der Top-Favorit auf den Sieg. Das mal vorausblickend. Und die haben damals Kiel und Barcelona geschlagen. Also möglich ist alles.
Ja, warum nicht? Und es werden ja sicherlich auch ein paar Fans aus Flensburg mitreisen nach Köln und die Mannschaft da tatkräftig unterstützen. Wir müssen auf jeden Fall aber noch sprechen über das andere große Spiel, was es da in Barcelona gab. 31-24 gewinnt der FC Barcelona gegen die Rhein-Neckar-Löwen. Auch hier sind es die mehr erzielten Auswärtstore für Barcelona, die dafür sorgen, dass die Rhein-Neckar-Löwen nicht mit in Köln dabei sind. Wir haben das Spiel beide am Fernseher mitverfolgt und ich muss sagen, du warst nicht wirklich zufrieden, was die Schiedsrichterleistung angeht. Ich bin der Meinung, es haben nicht unbedingt die Schiedsrichter entschieden. Klar, in dieser Atmosphäre, da ist vielleicht die ein oder andere Entscheidung dabei, das wusste man allerdings auch vorher. Müssen sich die Löwen nicht einfach selber den Vorwurf machen, wenn man 21-24 zurückliegt und dann 3 Tore hintereinander herschenkt und dann im Prinzip auch kaum noch Mittel findet gegen diese 6-0-Deckung?
Das ist schwer zu sagen. Also zum einen habe ich nur die letzten 20 Minuten wirklich sehen können, weil ich natürlich im Vorfeld mit dem HBF Frauenfinal Four noch genügend zu tun hatte. Und deswegen kann ich da kein Urteil mehr drüber erlauben. Es ist allerdings, also gerade was ich da an Zeitstrafen, wenn ich da denke, wofür Gorborg vom Parkett geflogen ist, was sich auf der anderen Seite Rutenka durchaus mal in seiner rustikalen Art und Weise erlauben würde, würde ich schon sagen, dass es gewissermaßen zumindest keine gute Schiedsrichterleistung war. Die Frage ist dann natürlich auch immer, wie das Ganze ja zu bewerten ist über die gesamte Dauer. Und letztendlich weiß man dann auch nicht, ist es die Atmosphäre, wie kräftezehrend waren die Minuten vorher? Es wirkte ja letztendlich so, als ob nach diesem 24-21, das war so das letzte Aufflackern, was man hatte. Die Löwen haben sich ja nochmal von -6 da in die Schlagdistanz auf -3 herangekämpft. Und als ob dann jemand wirklich den Stecker gezogen hat und dann war das Ding halt durch, als es 30-21 war. Und dann, ja, es hätte gut und gerne nochmal kippen können, aber ich glaube, das war wirklich der Knackpunkt der Partie. Schwer zu sagen, was passiert wäre, wenn man da die einzige 7-Meter-Chance, die man hatte, genutzt hätte. Und ja, das ist dann eine Frage der Nerven vielleicht auch gewesen.
Ja, das stimmt. Da gab es einen verworfenen 7-Meter von Uwe Gensheimer, der noch dazu mit wenig Überzeugung geworfen war, so kann man es, glaube ich, sagen. Aber mit Barcelona, finde ich, ist, glaube ich, trotzdem im Endeffekt die stärkere Mannschaft in Köln. Also, dass die Rhein-Neckar-Löwen da überhaupt so mitgehalten haben, das kam schon sehr überraschend. Und das hat auch uns Xavier O'Callaghan gesagt, den wir heute auch interviewt haben bei der Auslosung zum Champions League Final. Vorhin war auch da kurz mal rein.
It was very difficult because Rhein-Neckar-Löwen played a couple of very good games. And at the end we managed to be here, but it was so close that I think that both teams deserve to be here today. But you know, at the end only small details decide, and we were lucky that the second game was at home and our supporters helped us very much to be here today.
Let's be honest, did you expect it to be that tough against Rhein-Neckar-Löwen with all the great players you have? You've got Kirill Azarov and you got Nikola Karabatic and players like Rutenka. Did you expect it to be that close?
We knew should be very tough. Not so, because, you know, Rhein-Neckar-Löwen proved to be a very competitive team. They were winning against Kiel easily. They won also in the cup against Kiel. They are the leaders of the Bundesliga, so for sure we were expecting a tough opponent, a very hard games, but not so close, or not in the way that it was happening, you know, with winning by 7 and losing by 7 there. So it was more than expected. You're right.
Ja, und was Xavier O'Callaghan mir dann noch gesagt hat, als das Mikro wieder aus war, was die Favoritenrolle angeht. Sie nehmen die Favoritenrolle natürlich an und er hat gesagt, wir sind eigentlich immer Favorit, wenn wir irgendwo antreten. Würdest du das jetzt genauso sehen? Sind Barcelona und wahrscheinlich West Brem die beiden Mannschaften, die man schlagen muss, wenn man da den Titel holen will?
Ja, die deutschen Teams sehen sich diesmal in der Außenseiterrolle. Bei Flensburg ist es mit Sicherheit durchaus begründet und der THW Kiel ist natürlich auch so ein bisschen durch den Umbruch, den man diese Saison ja hatte, mit diesen Stammkräften, die da weggegangen sind, mit Sicherheit auch nicht unbedingt der haushohe Favorit, wobei ich das Duell gegen West Brem schon als Duell auf Augenhöhe bezeichnen würde.
Ach ja, also du gehst davon aus, dass West Brem da nicht Favorit ist in diesem Spiel, obwohl man ja einen relativ breiten Kader hat und der THW Kiel ja auch vor Saisonbeginn 4 sehr, sehr gute Spieler verloren hat.
Ich sehe die Kieler da durchaus, das wird die Tagesform entscheiden, wie dieses Duell ausgeht in meinen Augen. Gibt mit Sicherheit interessante Duelle, wenn man alleine mal blickt. Marco Wujin hat früher in West Brem gespielt, Mome Ilic früher in Kiel. Christian Zeitz wird nächste Saison in West Brem spielen. Das werden schon ganz, ganz interessante Duelle auch für diese Spieler werden. Und ja, West Brem hat vielleicht den Vorteil, ein bisschen im Tor mit Alilovic dann deutlich den emotionalsten und den stärksten dieser 4 Torhüter in seinen Reihen zu haben. Ob das dann der entscheidende Faktor am Ende sein wird, wir werden sehen.
Ja, wir werden es sehen und was jemand noch dazu zu sagen hatte, einer der Beteiligten, das hören wir jetzt. Sabine Holdorf-Schust vom THW Kiel, die hat uns auch Rede und Antwort gestanden.
Auf jeden Fall ist es für die Mannschaften schöner, dass es kein deutsches Halbfinale gibt. Aber West Brem ist natürlich einer der beiden Favoriten und ein ganz schweres Los, aber auch ein spannendes Los. Wir hatten im letzten Jahr 2 super gute und spannende Viertelfinalspiele gegen West Brem. Am Ende haben wir knapp gewonnen. Jetzt kommt es zu einem erneuten Aufeinandertreffen. Ich bin sicher, es wird ein tolles Spiel. Beide Clubs haben ganz tolle Fangruppen, die sie unterstützen werden. Und die Atmosphäre wird sicher wieder großartig sein.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Die Favoriten sind nicht der THW Kiel und Barcelona, sondern West Brem und Barcelona.
Für mich sind West Brom und Barcelona eindeutig die Favoriten. Wir haben nach der letzten Saison einen sehr, sehr großen Umbruch in unserer Mannschaft gehabt. Wir haben 4 Weltklasse-Spieler verloren. Wir haben junge Spieler hinzugekommen, die keine Erfahrung auf diesem internationalen Parkett haben. Und von daher ist hundertprozentig klar, wir sind in diesem Jahr mal nicht der Favorit.
Ja, Christian, da haben wir es nochmal gehört. Auch die gute Frau Holdorf-Schust vom THW Kiel ist der Meinung, dass der Favorit nicht aus der Bundesliga kommt bei diesem Final Four. Und West Brom, ja, ich sage mal so, als Favorit in dieses Spiel geht und der THW Kiel diese Rolle auch gerne annehmen möchte. Das ist sicherlich was, was dann mit der Unterstützung der Fans zusammen durchaus funktionieren könnte.
Ja, also die meisten Fans, da gehe ich von aus, werden wieder aus Kiel in der Halle sein. Zum einen wurde ja mit dem Vorverkauf schon zu Beginn des letzten Turnieres praktisch begonnen. Und ich denke mal, die THW-Fans werden sich im Vorfeld deutlich mit Tickets eingedeckt haben. Bei West Brom und bei Flensburg glaube ich nicht, dass man großartig über dieses 500-Karten-Kontingent hinauskommt. Und Barcelona, Xavier O'Callaghan hatte mir gesagt, er geht davon aus, dass sie diesmal wirklich zum ersten Mal alle 500 Karten in Anspruch nehmen werden. Und die Frage ist natürlich, wie viele von den Fans, die letztes Jahr in der Halle waren, sich praktisch schon da am Vorverkauf auch Karten gesichert haben. Also von daher könnte es sogar sein, dass Barcelona dieses Jahr die zweitmeisten Fans in der Halle hat.
Zu genau diesem Thema haben wir auch mit Shaba Heinal gesprochen. Das ist nämlich der Manager von West Brom und auch der hat uns nochmal bestätigt, dass das mit den Karten gar nicht so einfach ist. Da hören wir auch mal kurz rein.
We don't want to speak about final. We respect THW Kiel because we know that Kiel is one of the best team all over the world and all over Europe. And okay, we played last year two excellent games against THW Kiel, but it happened last year and it is a new game. And Kiel is at home with 10, 12, 13, 14,000 German people, and they are at home. They have maybe better chances, but we try.
But you are looking forward to some Hungarian peoples in the crowd as well.
Yes, it is a very big problem for us because if we are here first time, for our fans, very important to be here. And the dream was to bring 1,200 people, but it is not possible. Not possible because we have only 500 tickets.
Auch hier haben wir es nochmal gehört, Christian, zu wenige Karten. Müssen wir jetzt die Köln Arena ausbauen?
Ja, oder in die Frankfurter Commerzbank Arena oder was es sonst für Stadien in dieser Welt noch gibt. Alles bloß nicht nach Düsseldorf, wäre mein Vorschlag als Kölner. Ja, das wird man sehen. Also Köln steht als Standort bis 2016 fest. Aber die EHF denkt natürlich auch ökonomisch und von daher kein Wachstum bedeutet Stillstand, ist nicht unbedingt ökonomisches Denken.
Ja, das stimmt natürlich, wobei ich sagen muss, ich finde den Standort einfach fantastisch. Du hast ein sehr, sehr großes Einzugsgebiet, du hast eine tolle Halle, die auch immer voll ist und ich finde es auch besser, wenn man dann in ein Stadion gehen würde, wo vielleicht 60.000 reinpassen, es kommen dann nur 40.000, da haben wir dann auch nichts von. Also im Endeffekt ist das mit Köln schon eine sehr, sehr gute Lösung. Wir wollen noch kurz gucken auf die Halbfinalpaarung. West Brom, habe ich ja gesagt, spielt gegen den THW Kiel und Barcelona spielt gegen Flensburg-Handewitt. Ich werde natürlich in den nächsten Wochen und in der Woche vor dem Final Four von dir dann nochmal Tipps einholen, aber ich hätte jetzt gerne mal einen ersten Tipp ad hoc.
Ja, also mein Traumfinale war ja West Brom gegen Kiel, das wird sich leider nicht erfüllen. Von daher, ich sehe den FC Barcelona schon im Finale und da ich dann ungern ein deutsch-deutsches Spiel in Köln sehen möchte, was es ja im Umfeld dieses Champions League-Duells sowieso nochmal in der Liga gibt, sage ich dann mal, Kiel gewinnt gegen West Brom.
Okay, gut. Dann werden wir auf jeden Fall darauf nochmal zurückkommen. Vielleicht ändert sich dein Tipp ja auch bis dahin noch, wobei ich auch dazu tendiere, dass Barcelona auf jeden Fall ins Finale einziehen wird. Ich denke dann, gerade mit ihrer physischen Art, da wird sich Flensburg im Positionsspiel sehr, sehr schwer tun, Lücken zu finden, vor allem wenn sie dann nicht ins Gegenstoßspiel kommen, um leichte Treffer zu erzielen. Und ja, Bei West Brom gegen Kiel, finde ich, ist es sehr, sehr offen. Da ist es schwer vorherzusagen, wer denn weiterkommt. Apropos weiterkommen, es gab auch eine Auslosung im EHF Cup. Da gibt es ja auch ein Final Four. Und wir wollen jetzt erstmal kurz gucken, wer sich überhaupt noch qualifiziert hat neben den Füchsen Berlin. Nämlich Montpellier, die das Rückspiel sehr souverän gegen Nantes gewonnen haben. Szeged hat sich mit 28-22 und dementsprechend auch locker im Rückspiel gegen Sporting aus Lissabon durchgesetzt. Und Constanta hat das Duell gegen Lugi Lund für sich entschieden. Ja, jetzt gab es die Auslosung, die Füchse Berlin spielen gegen Szeged und Constanta spielt gegen Montpellier. Können wir uns dann freuen auf ein Finale der Füchse gegen Montpellier?
Ich denke, da deutet alles darauf hin. Szeged ist natürlich eine Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf, die sich auch in der Champions League in den vergangenen Jahren immer gut präsentiert hat. Von daher wird das mit Sicherheit für die Füchse ein sehr, sehr harter Brocken werden. Montpellier sehe ich schon in einer klaren Favoritenrolle gegenüber Constanza. Also wenn man sieht, dass Constanza praktisch punktgleich oder auf Augenhöhe mit Chambéry in der Gruppenphase war, wo die Füchse sich ja da den Gruppensieg geholt hatten und Chambéry in Frankreich einfach nur als Tabellenachter momentan ist, dann denke ich, sollte Montpellier als Dritter in Frankreich doch deutlich in der Favoritenrolle sein. Und ja, also es werden auch da packende Partien sein und jetzt werden wir dann auch mal was vom ERF-Pokal, was im TV vielleicht zu sehen bekommen entsprechend. Das ist natürlich auch mal interessant.
Ja, das ist absolut interessant. Übrigens schade, dass es genau an dem Wochenende stattfindet, wo ich leider beim DFB-Pokalfinale in Berlin sein werde und kann dementsprechend nicht in die Halle gehen. Vielleicht reicht es ja am Sonntag noch, um mal vorbeizuschauen und den Füchse-Europapokalsieg mitzunehmen. Es wäre eine schöne Sache. Ich werde mich übrigens noch erkundigen. Du weißt es vielleicht eh, ob es Constanta oder Constanza heißt. Mein Gott, mein Rumänisch ist nicht so gut. Ich glaube auch, du hattest in der Schule kein Rumänisch. Was soll's? Wir werden es nochmal in Erfahrung bringen. Ansonsten...
Wir können ja auch mal Herbert Müller anrufen.
Ja, den kann ich einfach mal anrufen und fragen. Der wird's mit Sicherheit wissen. Ansonsten, Christian, würde ich sagen, ist Schluss für heute. Ich möchte gerne alle, die mitmachen möchten, nochmal darauf hinweisen, wie das geht, wo ihr uns findet. Das geht unter anderem auf facebook.com/kreisab. Da sind wir mit einer eigenen Seite unterwegs. Da gibt es auch immer dann Ankündigungen, wer der nächste Interviewgast ist, wann die nächste Sendung zu hören sein wird. Da könnt ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Ihr könnt dort Fragen stellen, ihr könnt dort unsere Sendung kommentieren dementsprechend. Das geht auch unter handball-ecke.de. Da gibt es auch einen eigenen Beitrag zu dem Thema. Und natürlich auf Twitter @sportradio360. Das war's für Episode 22. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dann. Wie eben schon in unserem dritten Take zu hören, gab es ein paar O-Töne, die wir sammeln konnten heute bei der Auslosung zum Champions League Final Four der Männer in Köln Ende Mai, Anfang Juni. Dort habe ich gesprochen mit Dirk Schmeschke von der SG Flensburg-Handewitz, mit Sabine Holdorf-Schust vom THW Kiel, mit Xavier O'Callaghan vom FC Barcelona und mit Csaba Heinal von West Brom. Und diese O-Töne stellen wir jetzt nochmal komplett zur Verfügung in der eben genannten Reihenfolge. Kurz noch dazu erwähnt, die Interviews mit O'Callaghan und Heinal sind auf Englisch, aber ich denke, das sollte trotzdem kein Problem sein. Viel Spaß beim Zuhören und nächste Woche sind wir dann wieder da mit dem Final Four der Frauen in der Champions League aus Budapest. Da haben wir dann auch ein paar O-Töne von Sabine England und von Clara Woltering, unseren deutschen Torhüterinnen, die dort im Einsatz sind. Ansonsten eine schöne Handballwoche und bis dann.
Ja, Dirk Schmeschke ist bei mir von der SG Flensburg-Handewitz. Jetzt ist es der FC Barcelona geworden fürs Champions League Final Four im Halbfinale. Das unglücklichste Los, was man kriegen konnte?
Nein, wenn man in Köln ist, gibt es kein unglückliches Los. Natürlich ist Barcelona eine Weltklasse-Mannschaft, eine der besten Mannschaften über die Jahre in der Welt. Die sind jetzt viermal hier gewesen. Aber wir sind selbst erstmal froh und stolz, dass wir hier dabei sind. Und man kann hier keine Wünsche äußern, gegen wen man spielt. Wenn man hier ist, dann will man jedes Spiel gewinnen. Und wir sind jetzt froh, dass wir dabei sind. Und sicherlich ist Barcelona Favorit. Aber wir wissen auch, dass wir eine starke und gute Mannschaft haben. Wir haben auch viel Erfahrung in unserer Mannschaft. Wir werden uns gut vorbereiten und wir freuen uns auf Köln mit unseren Fans und für unseren Club. Von daher spielt es für uns eigentlich keine Rolle, gegen die wir spielen. Aber Barcelona ist natürlich schon eine Mannschaft, vor der wir viel, viel Respekt haben.
Wie stolz ist man in Flensburg auf das Geleistete, wenn man auch sieht, dass man in der Meisterschaft durchaus auch noch Chancen hat in Bezug darauf, dass es so viele Verletzte gab, auch in den letzten Monaten in Flensburg?
Ja, wir sind unglaublich stolz. Also die Mannschaft hat einen richtig guten Job gemacht mit dem Trainer zusammen, trotz der Verletzten. Und ich glaube, wir haben immer gezeigt, dass wir zusammenstehen können, dass wir das wegstecken können, dass wir nicht jammern, sondern immer nach vorne schauen. Das werden wir jetzt auch tun. Wir haben jetzt in dieser Woche zwei wichtige Meisterschaftsspiele oder eigentlich jetzt bis zum Final Four noch wichtige Meisterschaftsspiele und bereiten uns dann nach dem letzten Meisterschaftsspiel sicherlich aufs Final Four intensiv vor. Aber da kommt noch einiges auf uns zu.
Wie oft haben Sie sich denn zwischen der Auslosung und woanders gesehen bei dem Spiel in Skopje?
Naja, da werden Minuten und Sekunden zu Stunden. Das ist so. Das läuft dann alles nochmal so durch einen im Kopf durch, wenn man das dann auch rückwirkend nochmal betrachtet. Also ich habe versucht, da irgendwie ruhig zu bleiben, aber als Anders Eckert dann die Chance gehabt hat, habe ich eigentlich auch gewusst, dass er den jetzt reinschießt, weil wir haben uns ja schon verdient, sag ich mal, über die Saison mit den Möglichkeiten, die wir haben, dieses Ziel zu erreichen. Das ist eine unglaubliche Leistung und ich glaube, das wird uns erst richtig bewusst, wenn wir hier in Köln sind, was diese Mannschaft, dieser Verein, ich sag mal, geschafft hat. Das ist eine riesengroße Leistung.
Sabine Holdorf-Schust ist bei mir vom THW Kiel. Ja, jetzt ist es West Brem geworden. Ist man froh, dass es dann doch kein deutsches Halbfinale ist, auch wenn West Brem eine sehr, sehr schwere Aufgabe ist?
Auf jeden Fall ist es für die Mannschaften schöner, dass es kein deutsches Halbfinale gibt. Aber West Brem ist natürlich einer der beiden Favoriten und ein ganz schweres Los, aber auch ein spannendes Los. Wir hatten im letzten Jahr zwei super gute und spannende Viertelfinalspiele gegen West Brem. Am Ende haben wir knapp gewonnen. Jetzt kommt es zu einem erneuten Aufeinandertreffen. Ich bin sicher, es wird ein tolles Spiel. Beide Clubs haben ganz tolle Fangruppen, die sie unterstützen werden. Und die Atmosphäre wird sicher wieder großartig sein.
Habe ich das gerade richtig verstanden? Die Favoriten sind nicht der THW Kiel und Barcelona, sondern West Brem und Barcelona.
Für mich sind West Brem und Barcelona eindeutig die Favoriten. Wir haben nach der letzten Saison einen sehr, sehr großen Umbruch in unserer Mannschaft gehabt. Wir haben 4 Weltklasse-Spieler verloren. Wir haben junge Spieler hinzubekommen, die keine Erfahrung auf diesem internationalen Parkett haben. Und von daher ist hundertprozentig klar, wir sind in diesem Jahr mal nicht der Favorit.
Wie sehr sind Sie denn zufrieden dann mit dem Umbruch bisher? Man ist immer noch im Meisterschaftsrennen dick mit dabei, das kann man so sagen, auch wenn die Rhein-Neckar-Löwen jetzt dran vorbeigezogen sind. Und man hat es nach Köln hat man es geschafft. Relativ souverän in dem Viertelfinale gegen Skopje, kann man schon eigentlich im Endeffekt zufrieden sein.
Unglaublich zufrieden. Also wir haben zu Saisonbeginn nicht damit gerechnet. Auf gar keinen Fall. Und ich finde, es ist ganz toll, was das Team und auch der Trainer bisher geleistet haben. Natürlich ist es letztendlich so, wenn man kurz vor großen Erfolgen steht, dann möchte man auch mehr. Aber zu Saisonbeginn war weder das Final Four in Köln noch die Meisterschaft ein Thema. Jetzt ist natürlich die Wünsche wachsen mit den Erfolgen. Aber ich finde, dabei sein ist in diesem Fall erstmal alles für den THW Kiel.
Xavier O'Callaghan is here with me from FC Barcelona. First of all, congratulations for being here in Cologne. It was a very tough match against Rhein-Neckar-Löwen.
Yes, we are very happy being here. It was very difficult because Rhein-Neckar-Löwen played a couple of very good games. And at the end, we managed to be here, but it was so close that I think that both teams deserve to be here today. But, you know, at the end, only small details decide, and we were lucky that the second game was at home, and our supporters helped us very much to be here today.
Let's be honest, did you expect it to be that tough against Rhein-Neckar-Löwen with all the great players you have? You got Kirill Azarov, and you got Nikola Karabatic, and players like Rutenka. Did you expect it to be that close?
We knew it should be very tough, not so. Because, you know, Rhein-Neckar-Löwen proved to be a very competitive team. They were winning against Kiel easily. They won also in the cup against Kiel. They are the leaders of the Bundesliga. So for sure, we were expecting a tough opponent, a very hard games, but not so close or not in the way that it was happening, you know, with winning by 7 and losing by 7 there. So it was more than expected. You're right.
Maybe it's a big problem that your league is not as strong as it used to be. So how is it possible to keep the concentration high for your players? Because the first game against Rhein-Neckar-Löwen was basically the first important game of all season.
Yeah. It's very difficult. You know, the coaches and the players, they are doing a big effort to try to give value to all the games, but it's not so easy. So So maybe we were not in our level due to this fact, but we are trying to, we cannot change the reality. So what we are trying to do is to keep keeping the concentration and try to respect all the opponents and try to do our best always, but it's not so easy. So it's something that we cannot change. We have to live with this, and we have to try to adapt ourselves to this kind of situation.
Last question. Your opponent in the semifinals will be Flensburg. What do you say about them?
Well, they are very competitive. They won against René Kalowen in the semifinal of the German Cup. So it means that they can compete with all the teams. And in one game, everything happens, you know. I'm just worried about ourselves. We are doing a good match and we are performing in our level. We will get chances for sure, but it's something that we have to discover once playing, not before, and we will see. So I expect a very tough game, but I hope we will try to do our best and to try to reach the final.
Shabbat Heinach, first of all, congratulations for being here in Cologne. How happy are you to be here?
We are very happy because last year we had very good chances and for us very good and new feeling to be here.
It's again THW Kiel you're facing, like last year in the quarterfinals.
It is very far, very far. We don't want to speak about final. We respect THW Kiel because we know that Kiel is one of the best team all over the world and all over Europe. And okay, we played last year two excellent games against THW Kiel, but it happened last year and it is a new game. And Kiel is at home with 10, 12, 13, 14,000 German people, and they are at home. They have maybe better chances, but we try.
But you're looking forward to some Hungarian peoples in the crowd as well.
Yes. It is a very big problem for us because if we are here first time, for our fans, very important to be here. And the dream was to bring 1,200 people, but it is not possible. Not possible because we have only 500 tickets.
So overall, would you consider yourself a favorite to win the Champions League trophy this year, or is still Barcelona the team to beat?
Oh, I cannot say because for example, last weekend, Flensburg played so good. Why not? They can beat Barcelona too, because Flensburg was fantastic and Barcelona was able to win a little bit with luck. And why not? Flensburg can beat Barcelona.